Unser Sprachmagazin auf Bayern 2, heute mit Hendrik Heinze.
Wenn man ehrlich ist, wir satteln das Pferd ein bisschen von hinten auf.
Wir satteln das Pferd heute von hinten auf und Fallstricke zäumen unseren Weg. Wer aufs falsche Pferd setzt, kommt hinter dänische Gardinen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht in die Karten und manchmal kann auch ein Turnierpferd die allzu hohe Latte nicht reißen. Redewendungen, mit denen sämtliche Gäule durchgegangen sind und keine 10 Pferde können das Glück der Erde wiederherstellen. Das kann nur unser Gast, Rolf Bernhard Essig. Willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Essig, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie schon als bestes Pferd im Sprichwortstall. Redewendungen sind Ihr Spezialgebiet und Ihr Beruf. Und heute sind Sie hier, damit wir zusammen ein paar vermischte Redewendungen und schiefe Sprichwörter gerade rücken. Was sagen Sie, es darf kein Äußerstes geben, zu dem wir nicht entschlossen wären?
Ich selber versprach mich gerade in einer Sendung. Also ich wäre nicht der, der den Stab brechen sollte oder den ersten Stein werfen oder das erste Schwein werfen, was ich auch schon mal gehört habe und was mir sofort als Bild unglaublich gut gefiel. Also wir alle versprechen uns.
Es ist ja dennoch ein zweischneidiges Pferd, ja. Manches verdreht man in vollster Absicht, anderes unterläuft einem. Und dann gibt's noch die Redewendung, die man einfach falsch verwendet, weil man es nicht besser weiß. Ich zum Beispiel habe ja die Muttersprache mit den Kindesbeinen eingesogen, um mal Heinz Erhard zu zitieren. Und trotzdem stolpere ich auch oft recht unbeholfen da durch die Sprichwortwelt. Bin ich normal?
Unbedingt. Es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch von Helen Leuninger. Das heißt, ich muss mich immer konzentrieren, wenn ich den Titel sage. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Und wenn ich das mal einflechte in eine Moderation, dann merken die Zuhörer meist gar nicht, was ich da sage. Übrigens auch ganz typisch bei Versprechern, da korrigiert in der Regel aus der Situation, aus dem Kontext heraus der Zuhörer das, was gerade falsch gesagt wird. Und selber ist es auch so, dass man die Form anpasst, sodass es grammatikalisch häufig richtig ist, was man sagt, wenn es auch inhaltlich ein großer Quatsch ist. Also wir können überhaupt nichts dagegen tun. In diesem Buch wird das sehr deutlich geklärt, wie das funktioniert. Da sind manchmal starke Vokale des nächsten Wortes, die das vorige beeinflussen. Gerade bei Redewendungen ist es wirklich nur wichtig, dass sie einigermaßen gleiche Wörter haben oder die gleiche Bedeutung haben. Und dann geht das ganz, ganz schnell, dass man sagt, das Leben ist kein Kinderschlecken.
Vielleicht zeigt uns das ja, dass wir alles Menschen sind, die sich mal versprechen. Natürlich, auch das zeigt es uns. Aber vielleicht zeigt es uns auch, dass viele dieser Sprichwörter schon semantisch leer sind. Vielleicht, dass das, was da bildhaft gesagt und beschrieben wird, uns gar nicht mehr als solches erreicht, sondern dass wir diese Sprichwörter nehmen frei ihrer eigentlichen semantischen Substanz, oder? Etwas tapsig formuliert jetzt, aber Sie verstehen mich?
Wir sind ja alle kleine Bären gewesen und unbeleckt und dürfen deswegen tapsig sein. Nein, also das wäre eine gute Idee. Einerseits, glaube ich, muss man einen Schritt zurücktreten. Schon lustigerweise Aristoteles beschreibt den Versprecher. Es ist also ein sehr, sehr altes Phänomen und wir machen uns überhaupt sowieso nicht klar, was wir sprechen. Seien wir wirklich ehrlich, wer hat schon noch die Sprachbilder im Kopf? Wir machen uns die Sinnlichkeit nicht mehr deutlich. Bei Lichtenberg gibt es eine schöne kleine Szene. Ein Blinder trifft einen Lahmen und sagt, wie geht's? Und der Lahme sagt, wie Sie sehen. Da merken wir dann in dem Kontext, oh, gehen hat ja wirklich eine klare Bedeutung und sehen eben auch. Und wenn wir uns diese Bildlichkeit vor Augen führten, dann merkten wir viel, viel schneller, was das Problem ist. Aber das machen wir überhaupt nicht und bei Redensarten eben auch nicht. Deswegen kann man so leicht sagen, das ist nicht das Grüne vom Ei. Wir wissen, wenn jemand grün ist, ist er unerfahren. Und ja, beim Ei, da war auch irgendwas erstrebenswert gut. Und ja, eine Farbe war es auch. Deswegen passt das sehr schön. Und das wird den grünen Jungen freuen, dass das das Gelbe vom Ei ist.
Ein Sprichwortkenner wie Sie, macht Sie das traurig, dass man letztlich alle Bestandteile aller Sprichwörter auch genauso gut austauschen kann und dasselbe damit sagt?
Jein, also es macht mich traurig bei Profis. In einer Sprachkritik-Glosse der Fachzeitschrift Der Journalist stand einmal: Sprache soll wie flüssiges Wachs in unseren Händen sein. Ich verwende das gerne bei Fortbildungen, dass ich eine Kerze anzünde und dann frage, wer will denn mal ein bisschen flüssiges Wachs in die Hand haben? Also der Schreiber, der ja gerade Sprachkritik vorführen wollte, hat nicht mehr kapiert, wie Wachs in jemandes Händen sein. Und flüssig ist ja auch eine schöne Idee, aber eben in dem Fall völlig falsch. Wenn wir also im professionellen Zusammenhang nicht mehr kritisch überlegen, was für Bildbereiche verknüpfe ich da? Also wenn beispielsweise Angela Merkel vom dicken Brett spricht, für das wir eine Roadmap brauchen, also einen Fahrplan, dann sind da drei Bildbereiche, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und gerade im Politischen, das ist ja sowieso ein beliebtes Thema, da sind diese Bilder so inflationär gebraucht, dass auch niemand mehr das bildlich sieht. Und einmal hieß es so schön, wir müssen ein Paket schnüren, in dem wir uns alle wiederfinden können. Dann, ja, gutes Paket sein.
Sie sprechen mir aus dem Herzen, aus der Seele, aus den Füßen, ja, all das. Die Politik, der Rettungsschirm, der Schutzschirm, das war ja schlimm genug, diese Schirmigkeit, ja, von der niemand wusste, schützt sie uns nun vor von oben kommendem, bremst sie unseren Fall oder was für eine Sorte Schirm war hier überhaupt gemeint. Dann kam irgendwann der atmende Deckel, ja, bis heute ist nicht ganz klar, was das sein soll, außer dass es um die Begrenzung von Dingen geht, das aber situativ, keine Ahnung, man kann es nicht mal gut übersetzen, weil es einfach so absurd ist. Ist die Politik also doch schuld an allem, weil sie sich um bildhaftes Sprechen bemüht, sich dabei aber so sehr und so regelmäßig vergaloppiert?
Die Schuld ist so ein schönes Wort, aber die Politik ist ein Teil davon. Es geht ja in vielen anderen Bereichen nicht besser. Meine eigene Nase ist lang genug, um mich daran zu fassen. Ich merke es ja auch im Bereich des Radios, des Fernsehens, aber auch im Bereich der Schule, bei Fortbildungen. Wir denken sehr viel weniger sinnlich, als wir sollten. Diese schöne Sprache steckt so voller Bilder, dass es ja eine Freude ist, dahin durchzugehen. Und wenn wir das alte Wort, Wortschatz, wieder mal ernster nehmen, dann würde das vielleicht ein bisschen seltener vorkommen. Bei den Politikern habe ich auch etwas Mitleid. Wer den ganzen Tag zu solchen Äußerungen gezwungen wird, der muss ja von morgens bis abends reden. Dem passiert das auch. Und man kann neurophysiologisch auch feststellen, wer besonders konzentriert ist oder besonders erschöpft, der verspricht sich leicht. Und bei Politikern ist das, denke ich, oft der Fall. Oder auch bei Fußballern, die direkt nach dem Spiel befragt werden, eine Unsitte.
In der Politik mag es auch erklären, warum manche Rededarbietungen so betrüblich ausfallen. Ja, weil man denkt, reden ist doch euer Beruf, jetzt macht es doch gescheit. Aber ja, Konzentriertheit, Erschöpftheit, das mag eine Rolle spielen.
Es kommt noch etwas hinzu. Wir haben das Problem der 68er, die sehr, sehr stark gegen Propaganda und Rhetorik und Pathos kämpften, durchaus mit Recht nach den nationalsozialistischen Erfahrungen, aber sie schütteten das Kind mit dem Bade aus. Sie selber waren noch, was man ja mitbekommen kann, rhetorisch geschult, konnten deswegen ja auch nicht so leicht aufs Glatteis geführt werden. Aber die danach kommenden Generationen hatten diese rhetorische Schulung viel, viel weniger, weil sie in Misskredit geraten war. Auch das führt dazu, dass unsere Reden immer schlechter wurden.
Das Kind mit dem Bade ausschütten, sich einen hinter die Binde gießen, das sind ja tolle Sprichwörter, bei denen sich der Bildbruch ja den Kennern und Könnern immer schon angeboten hat als ein beliebtes Mittel, um Komik zu erzeugen. Auch also das bewusste Entstellen dieser Redewendung. Herr Essig, wie ist es denn, wenn man es nicht mit Kennern zu tun hat? Soll ich meine Mitmenschen korrigieren, wenn sie falsche Sprichwörter verwenden oder Sprichwörter falsch verwenden? Müssen wir da nicht alle am selben Boot ziehen?
Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Schon beim Boot müssen wir ja sagen, ausbooten war mal eine ganz normale Tätigkeit, die dann in Misskredit geriet. Aber das Verbessern von Menschen sollte man oft stecken lassen. In einem Lehrzusammenhang, in einem professionellen Zusammenhang natürlich nicht. Im Allgemeinen verschlechtert es bloß die Stimmung. Es gibt ein gutes Beispiel bei Karl May, da gibt es den Hobble Frank, eine Figur, die auch komisch wirkt, weil sie dauernd ihre Zitate auf das Tapet bringt, aber immer etwas falsch. Also veni, vidi, fici. Das wird dann von einem anderen immer wieder verbessert, was aber nur zu weiteren Verwirrungen führt und vor allen Dingen verbessert es nicht die Stimmung. Also deswegen lieber mal weiterlaufen lassen und überhaupt dieses schöne Wort stecken lassen. Man hat sofort das Bild von jemandem, der nicht vom Leder zieht, der also nicht sein langes Messer oder sein Schwert zieht und diese Friedlichkeit, diese Nachsichtigkeit auch bei Versprechern, die wünschte ich mir.
Eine Redewendung, die ich als Norddeutsche mir übrigens verkneife in Bayern, weil das in meinen Ohren so sehr norddeutsch klingt. Komm, lass stecken. Ja? Das klingt nicht nach hier und deswegen verwende ich es nicht, aber Sie ermutigen mich. Etwas anderes. Sie haben gerade gesagt, aufs Tapet bringen, wo wir doch alle wissen, es heißt aufs Trapez bringen. Wir müssen also etwas Sprachpflege miteinander betreiben und hier mal einige schiefe Sprichwörter wieder gerade rücken. Tapet, Trapez, Tablett, was denn nun?
Korrekt ist das Tapet oder Tapet, man darf das auch so sprechen, aus dem Französischen kommend eigentlich der Bezugsstoff anwenden, dann, also da kommt die Tapete auch her, dann auch der Bezugsstoff von Sitzungszimmertischen. Wir kennen das vom Billard beispielsweise auch immer noch her, dieser grüne Bezugsstoff, der nennt sich Tapet. Und wer bei einer Sitzung einen neuen Antrag darauf brachte, der hatte eben ein Thema damit angeschnitten. Wenn es nicht reüssierte, dann wurde das unter den Tisch fallen gelassen. Also Tapet ist richtig, aber man weiß es eben nicht mehr, was Tapet eigentlich ist oder Tapet. Und dann kommt das Tablett, was ich immerhin noch durchaus achtbar finde, denn man kann ja auch etwas auf einem Silbertablett servieren. Warum nicht? Bei dem Trapez, ja, da wird es abenteuerlich und man weiß nicht so richtig, ob da nicht diese Mode der Antisprichwörter aus den 70ern auch mit hineingespielt hat.
Das Sprechen als Drahtseilakt, ja. Ein Opernregisseur, der die allzu hohe Latte nicht reißen konnte, so stand es mal in einer Opernkritik der Zeitung Die Welt. Hier ist auch gerade Rückbedarf, denke ich. Was denken Sie?
Die Latte ist für mich ja immer schon ein bisschen diskutabel, aber es muss ja nicht an die Morgenlatte gedacht werden. Die Latte reißen kennt man vom Hochsprung, wo es früher wirklich ja auch eine Latte war und auch heute, glaube ich, noch ist. Bei uns auch in der Schule war sie aus Leichtmetall, die verbog sich immer. Wenn man die Latte gerissen hatte, dann war das schlecht. Man hatte die Höhe nicht übersprungen. Und inzwischen ist es aber so verstanden, als wäre das ja beim Ankommen an einem Ziel, das Durchlaufen des Zielbandes und damit etwas Positives, das ist es aber mitnichten.
Der olympische Bildbruch sozusagen, die Disziplinenvermischung. Haben Sie auch Sprichwörter dabei, die gerade gerückt gehören?
Ich finde ganz spannend, dass es häufig heißt, unter den Tisch kehren oder unter den Teppich fallen lassen. Auch da ist diese ja, Verführbarkeit, beides ist ja im Sinne sehr, sehr ähnlich, aber man lässt unter den Tisch fallen und man kehrt unter den Teppich. Auch da muss man sich's, glaube ich, wieder bildlich vorstellen, wie sollte man etwas unter den Teppich fallen lassen. Das ist ja ganz, ganz schwierig. Also dieses bildlich etwas vorstellen, das ist sehr, sehr wichtig. Was ich auch immer mal wieder höre, da weiß ich auch nicht, ob ironisch oder nicht wissend, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Das wurde, ich glaube, von Rattelschneck auch mal gezeichnet. Da kommt so ein vielfach verbundenes Eichhörnchen auf Krücken daher und jemand sagt, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Jetzt habe ich das verstanden. Aber es heißt natürlich, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Hurtig springt es von Ast zu Ast.
Der Teppich bei Ihnen. Der hat mich an den Fußballtrainer Stefan Leitl denken lassen. Am 15. Mai 2023 war es, da appellierte er an die Sportjournalisten, die Bodenhaftigkeit nicht zu verlieren. Das ist ja gerade im Teppichgeschäft auch wichtig, dass man sich seiner Bodenhaftigkeit immer gewahr ist.
Wenn einem sowas passiert, dann wird man so klein, dass man unter dem Teppich durchlaufen kann. Auch wieder so eine Erfindung, die mir gut gefällt. Im Alltag wird sich das nicht durchsetzen. Aber man kann sich das so schön vorstellen. Der Spott ist wirklich nah, wenn man sowas hört, bis man es aus seinem eigenen Munde hört. Also auch da bin ich voller Nachsicht, zumal solche Versprecher zum Teil so schön und so lustig sind. Also das Leben ist kein Kinderschlecken. Das ist wirklich gut, das hat unsere spanische Freundin, die Deutschlehrerin ist, erfunden. Oder sagen wir, stimmt nicht, erfunden, es ist ihr unterlaufen. Sie sagte auch mal Johannes der Taucher, was ich sofort überzeugend fand, denn Johannes tauchte die Leute ja auch unter bei der Taufe und hob sie dann aus der Taufe, was man damit dann auch besser verstehen kann. Ich stellte mir gleichwohl den härenen Mann mit Taucherbrille und Schnorchel vor.
Es lässt mich an einen finnischen Freund denken, der mir mal die Vorzüge des Eishockeys schmackhaft machen wollte und mir sagte in seinem schönen Deutsch, man muss mehr Türen machen als der Nachbar. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg, Sprichwortexperte und heute unser Gast zu vermischten Redewendungen und schiefen Sprichwörtern. Und wenn Sie nun, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, uns schreiben wollen, wir hoffen, dass Sie das wollen, dann tun Sie es an sozusagen@bayern2.de. Herr Essig, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gern geschehen.